Es gibt Momente in meinem Leben und ich gehe davon aus, bei euch ähnlich, vielleicht ein bisschen anders gelagert, aber gibt es Momente, da fühle ich mich ganz tief unten. Da passe ich sprichwörtlich unter der Tür durch, zumindest gefühlsmäßig so, unter der geschlossenen Tür. Nicht nur dann, so sage ich Martina manchmal, ich habe heute meinen moralischen. Das heißt, also lass mich am besten in Ruhe, mit mir ist heute nicht so viel anzufangen. Das heißt, meine Stimmung ist im Keller. Ich weiß vielleicht manchmal gar nicht, warum und wieso, sondern es ist einfach so. Nein, ich meine Tiefpunkte. Das heißt, Momente, wo ich wirklich ja, unten angekommen bin, wo ich wirklich selber merke, es geht nicht mehr weiter. Und diese Punkte gibt es nicht erst seit es Corona gibt, sondern diese Punkte in unserem Leben, in meinem Leben, die gibt es immer wieder. Und manchmal sind das wirklich so, ja, Momente, wo ich dann auch vermisse so den Lichtpunkt am Ende des Tunnels. Den Lichtpunkt, wo ich sage, so, da geht es weiter. Und ich möchte euch heute mit in einen Psalm hineinnehmen. Den Psalm 130, wo jemand von seinen persönlichen Tiefpunkten erzählt, uns teilhaben lässt. Und das jetzt schon seit Tausenden von Jahren, muss man sagen. Und immer wieder hat dieses Lied, dieser Psalm etwas zu sagen, weil in diesem Psalm etwas deutlich wird. Da ist ein Wendepunkt drin zu finden, als Ermutigung. Überschrieben habe ich oder unterschrieben in diesem Psalm mit Überleben in krassen Zeiten aus der Tiefe rufen. Wir haben das eben schon in der Lesung gehört von Johannes Hansen, ein Text. Und ich möchte euch eben halt in diesem Psalm, wir fangen nämlich bei diesem Psalm unten an. Das hat wirklich eine Dynamik, das hat eine Bewegung, deswegen auch, also nicht die Stellenangabe und jetzt Rest, liegt nicht an der Technik, nicht an mir. Also, wir fangen unten an. Ein Wallfahrtslied gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Aus den Tiefen schreie ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme. Schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn, ja aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen, ja mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Ihr habt gemerkt, wirklich, das hat etwas, macht etwas mit einem. Ganz unten angekommen und am Ende ist der Psalmbeter nicht mehr am Boden zerstört, nicht mehr mit der Welt und mit sich selber, mit seinem Leben fertig, sondern am Ende, da schöpft er Hoffnung. Es gibt Lieder, das weiß ich genau und erlebe ich auch immer wieder, die reißen mich mit. Manchmal sogar hier, wo ich dann merke, trotz nicht mitsingens dürfen, dass es mich dann packt und dass ich dann nach einem Satz oder nach ein paar Worten mich ertappe, oh, du warst doch dabei. Oder es gibt Lieder, da weiß ich, da kann ich ja meine Stimmung aufheitern. Die tun mir gut und andere eben halt auch nicht. Und manchmal kommen da auch mit bestimmten Liedern ja irgendwelche Situationen, Erlebnisse vor Augen. Da bin ich in Bayern in einem kleinen R4 unterwegs und höre Musik. Viele, viele Jahre zurück. Aber ich merke das bei bestimmten Liedern, es ploppt einfach auf. Dieses Lied, dieser Psalm 130, erzählt zu den Wallfahrtspsalmen. 120 bis 134. Man hat sie gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Eine Pilgerreise, wahrscheinlich zu den großen Festen in Jerusalem. Vorbereitung. Vorbereitung auf eine Begegnung. Vorbereitung, ich möchte mit Gott in Kontakt kommen. Und ich stimme mich drauf ein. Ich bin unterwegs. So wie wir manchmal so am Ende eines Gottesdienstes vielleicht ein Lied mitnehmen. Oder ich wache morgens seit Wochen mit Liedern auf. Ganz kurios, nicht nur mit Gedanken, sondern wirklich mit Liedern auf. Und für Martin Luther war dieser Psalm einer seiner Lieblingspsalmen. Er rechnete diesen Psalm zu den paulinischen Psalmen, weil dieser Psalm eine große Nähe für ihn zum Römerbrief hatte und hat. Also die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade. Aus dem Alten Testament eine große, breite Brücke. Und hier macht sich der Beter auf den Weg und ihr merkt, habt das gehört, der ist nicht mal das Wandern ist des Müllers Lust, so frei, munter, fröhlich unterwegs, sondern der ist belastet, der ist beladen, der hat sein Päckchen zu tragen, mit dem er hier unterwegs ist. Und er schreit seine Not heraus. Wirklich, wann schreien wir? An der Nordsee, auf einer Insel, bei Sturm, wo mich vielleicht keiner hört, wo das mal so richtig raus kann? Oder trauen wir uns das nicht? Das nicht hinauszurufen, hinauszuschreien. Ich weiß nicht, habt ihr seine Not, das, worum es ihm geht, was ihm schwer auf der Seele, auf dem Herzen, auf dem Leben liegt, identifiziert? Ich möchte diesen Beter, er wird ja nicht genannt, ich möchte ihn begleiten, mit ihm unter mich auf den Weg machen, das versuchen, so ein Stück nachzugehen und ja, dem nachzuspüren, was das durch Jahrtausende hindurch an Bedeutung hat. Für mich heute, für uns hier und heute. Weil ich glaube, dieser Psalm stößt uns mit der Nase auf etwas ganz Wichtiges, was uns verloren gegangen ist oder uns so selbstverständlich erscheint, dass wir das nicht mehr ernst nehmen. Ich habe ein paar für mich Entdeckungen in diesem Psalm gemacht. Die erste Entdeckung ist für mich dieses Rufen und hören. Diese Not des Beters, was zieht ihn herunter? Das war nicht angebranntes Essen. Das war nicht Arbeitslosigkeit. Das war ganz viel, könnte ich jetzt aufzählen, was das alles nicht war. Nicht Gesundheit, nicht. Sondern was ihn schwer beschäftigt ist, meine Schuld trennt mich von Gott. Kümmert uns das überhaupt noch? Ist das überhaupt noch ein Thema für uns? Für ihn ist das keine Bagatelle, sondern das ist tödlicher Ernst. Er weiß genau, so wie dieser Psalm, wie ich den versucht habe anzuordnen, ich bin hier unten und Gott ist da oben. Und ich komme von hier unten nicht zu Gott hin. Ich bin getrennt von Gott. Keine Chance, da überhaupt hinzukommen. Ich habe mich gefragt, fehlt uns das vielleicht an Bewusstsein heute? Dass mit Sünde ja ganz, ganz locker flockig umgegangen wird, dass Sünde kein Thema mehr ist, dass Schuld und Versagen, es wird nach Schuldigen gesucht, ja, aber immer da und da, aber selten da. Wo bin ich als Schuldiger gefragt? Wo bin ich abgeschnitten von Gott? Das ist ja die Situation, mich abgeschnitten von Gott zu fühlen. Und das Gefühl vielleicht zu haben, Gott hört mich nicht mal. Er ist ganz, ganz, ganz weit weg von mir. Also es geht hier bei dem Ganzen um nichts weniger als um den menschlichen Super-GAU. Das Schlimmste, was uns Menschen eigentlich passieren konnte und passieren kann. Wir sind von Gott geschaffen. Wir sind von Gott geschaffen als sein Ebenbild, als sein Gegenüber, als sein Du, mit dem Gott in Kontakt, in Beziehung, im Gespräch sein will. Und soweit die Theorie. Und die Praxis sieht oft ganz anders aus. Wir drehen Gott den Rücken zu. Wir kommen sehr gut mit Schweigen zu Rande. Haben wir Gott nichts mehr zu sagen? Gott möchte den Austausch. Gott sehnt sich nach dem Du, was er geschaffen hat. Und das ist eigentlich unser Lebensziel, unsere Existenzberechtigung, dieses Gegenüber für Gott zu sein. Und dann abgeschnitten. Ich hier, Gott da. Und es passt nicht zusammen. Der heilige Gott und der sündige, der schuldbeladene Mensch. Und der Beter, er schickt ein SOS. Save our souls. Eigentlich ist das ein SMS. Save my soul. Meine Seele. Weil er ist im Du. Er und Gott. das ist eigentlich SMS in reinster Form, eben halt nicht als Short Message, sondern hier geht es um Lebensrettung, hier geht es um Lebensnot. Hilferufe, das ist kein Spaß, sondern das ist tödliche Ernst. Und gedacht, kannst du das überhaupt noch sagen? Weil wenn ich so in die Runde gucke, dann sage ich, ja, kennt ihr alle? Sagt er, was willst du eigentlich? Und doch, dann rede ich von mir. Dann rede ich von mir, von meiner Not. Dann rede ich von mir, von solchen Momenten, wo ich in mich verkrümmt bin und vielleicht das viel zu wenig vor Augen habe. Schuldig vor Gott zu sein, schuldig vor Gott zu werden. Denn von klein auf bin ich doch damit eigentlich groß geworden. Klar, als Sünder, klar. Aber ich merke dann, es gibt Gewöhnungsprozesse, Gewöhnungserscheinungen. So wie auf den Handflächen oder den Fingerkuppen, wenn man Gitarre spielt, dann am Anfang tut es arsig weh. Ich merke das immer, wenn ich lange nicht gespielt habe und dann mal wieder in den Seniorenresidenzen spielen durfte. Momentan ja auch das nicht. Aber dann spürt man nichts mehr. Dann ist man geschützt. Ist meine Seele vielleicht auch geschützt vor diesem Gefühl des Schuldigwerdens? Weil das ist ja nur die eine Hälfte dabei. Und mitunter schleichen sich Erinnerungen bei mir hinein. Da erlebe ich peinliche Situationen noch einmal. Und dann merke ich, wie mich das runterzieht. Dann merke ich, ich würde gerne nochmal zurückblenden. Nicht zurück in die Zukunft, zurück in die Vergangenheit, damit die Gegenwart verändert ist. Damit ich heute an der Stelle das nicht mehr als Belastung erleben muss. So Peinlichkeit. Und doch ist das mehr. Das ist mehr als nur eine Peinlichkeit. Ich habe es ja eben gesagt, das geht hier ums Leben. Und Paulus schreibt an die Römer, ich habe hier nur die Bibelstelle angegeben, alle, und das meint er so, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Degradiert, runtergefallen, weg von Gott. Ich habe etwas verloren, etwas, was Gott mir geschenkt hat. Es ist etwas, das ich mit allen Menschen teile, allen. Das ist kein Unterschied, ob Christ oder nicht Christ, überhaupt nicht, quer durch. Und die Konsequenz, wer sündigt, der stirbt. Auch ganz einfach, schreibt Paulus im selben Brief, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und damit eben halt nicht nur das Biologische, der Grabstein, die Urne, sondern das dauerhafte Getrenntsein von Gott. Das ist ja das Eigentliche, was dahinter steht. Nehmen wir uns zu wenig Zeit, unseren Zustand vor Gott zu reflektieren? All das, worüber Gott bekümmert ist, traurig ist. Weil gucken wir uns die Geschichte des Volkes mit dem Volk Israel an. Das war so eine und das Geschichte. Gucken wir uns die Geschichte von Christian Pasch an. Das ist so eine Geschichte. Guck dir deine Geschichte an. Wie sieht es aus? Es geht nicht darum, uns herunterziehen zu lassen, sondern uns auf den Weg zu machen. Vielleicht mitzupilgern. Unten anzufangen. Und Schritt für Schritt mitzugehen. Und dann erinnere ich mich an einen Petrus und das macht mir gleich wieder auch Mut. Ein Petrus, der berufen wird, diesen Fischfang erlebt und ein Petrus, der dann sagt in Lukas 5, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus hat gar nicht gesagt, du hast das und das alles auf dem Kerbholz. Er hat ihm keine Liste vorgelegt. Das war das eigene Bewusstsein. Jesus und Petrus passen nicht zusammen. Es geht nicht. Eigentlich. Oder ein David, der eigentlich so für uns immer der Inbegriff des Hirten ist, des Strahlemannes, klein gegen groß, Goliath besiegt. Und von David gibt es auch das andere im Psalm 32. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Das heißt, wir befinden uns in guter Gesellschaft da, wo auch heute versucht wird, Schuld unter den Teppich zu kehren. Schuld, ja, klein zu machen. Denn das, was ich mache, ist ja viel kleiner als das, was der andere macht. Schuld zu bagatellisieren. Das tun doch alle. Oder Schuld zu psychologisieren. Wir sind nur Opfer. Opfer der Prägung, der Erziehung, der Familie, meines sozialen Umfeldes. Und. Eigentlich, ey Leute, ich kann nichts dafür. Ich bin eigentlich unschuldig. Das kann man alles erklären. Ich kehre das gerne unter den Teppich oder ich rechtfertige mich dafür. All das, das geht nicht um eine Diagnose, es geht um ein Fragen, ein prüfendes Fragen an der Stelle, eben halt, weil wir uns doch immer wieder Gedanken darüber machen sollten. Nicht nur über Work-Life-Balance, sondern auch Schuld- und Vergebungsbalance in unserem Leben. Das, was wir wirklich brauchen. Nur das, was wir bei dem Beter, was wir bei David, was sich immer wieder durchzieht, es ist das, dass die Schuld gesehen wird. Sie wird erkannt, sie wird beim Namen genannt vor Gott. David macht das an anderer Stelle noch viel deutlicher. Keine Ausreden, keine Entschuldigung, keine Rechtfertigungsversuche, sondern sie wird beim Namen genannt. Es ist nämlich genau die Gegenbewegung. Schuld will eigentlich mit mir alleine bleiben. Schuld will eigentlich so, wie dieser Druck, den ein David erlebt hat, auf meinem Leben lasten, mich abschneiden, mich blockieren, vor allen Dingen blockieren zu Gott hin. Das ist nämlich das, was Schuld will. Ein Mensch in sich verkrümmt, vielleicht hier so angedeutet in dieses. Und dann kommt der Psalmbeter hier und sagt, wenn du Sünden aufrechnen wolltest. Wir haben alle oder viele haben Angst vor der Sünderkartei in Flensburg. Die bei Gott, die ist viel gefährlicher. Wenn Gott anfängt zu rechnen, dann haben wir keine Chance. Wenn Gott anfängt, all das sich anzugucken, was wir sozusagen auf dem Kerbholz haben, dann nicht. Dann besteht keine Hoffnung. Was wünscht sich der Beter von Gott? Hören. Dass er trotz Schuld zu Gott durchdringt. Dass Gott ein offenes Ohr für ihn hat. Dass Gott ihn anhört. Dass er das Gefühl hat, ich dringe durch. Ich komme an. Gott hört mich in meiner Not, in meiner Schuld mit dem Ganzen. Das heißt, Gott soll sein Beten hören, damit er ins Reine kommen kann. Damit er Befreiung erleben kann. Und dann habe ich mich gefragt, ist das noch mein Wunsch? Und immer wieder aufs Neue mein Wunsch, das ist Seelenhygiene. Wir gewöhnen uns dran, wenn wir irgendwo reinkommen, Hände werden desinfiziert. Aber mache ich das auch mit meinem Leben, mit meiner Seele, so vor Gott? Packe ich noch vor Gott aus? Oder versagen meine Reinigungsmechanismen? Also vom Rufen und Hören. Ein erster Gedanke, eine erste Beobachtung in der Begleitung dieses Beters. Ein zweites, eine vielleicht merkwürdige Kombination vom Fürchten und Vergeben. Ein Zusammenhang eigentlich, der gar nicht so passt. Eigentlich müsste, also bringe ich Vergebung eher mit Freude, zu sagen, Mensch, von Befreiung erst einmal. Aber der Beter, der stellte den Zusammenhang her, Furcht und Vergebung. Weiß ich, die Übersetzung, aus der ich vorhin gelesen habe, die neue Genfer Übersetzung, da stand gar nicht Furcht. Da war das schon sozusagen uns näher gebracht und so mit auf den Weg genommen und zwar stand da Ehrfurcht. Das heißt aber, worum geht es hier? Dieser Begriff hier steht wirklich vom hebräischen Yare, das heißt fürchten. Das heißt, es geht um etwas, was bei uns auf dem Rückzug ist, nach meiner Beobachtung. Ein Ernstnehmen Gottes, ein Respekt vor Gott, eine Scheu, eine Achtung vor Gott, vor seiner Heiligkeit. Gottesfurcht, ein merkwürdiger Begriff, irgendwie so schwer zu fassen und doch ist kein angstmachender Begriff. Nein, Gottesfurcht hat etwas unwahrscheinlich Wichtiges für uns. Wir sind es gewohnt, uns in der Regel selbst zu entschuldigen. Und vielleicht kommen wir so auf die Spur. Dieses Entschuldige bitte. Ich tue dir Unrecht, entschuldige bitte. Ich trete dir auf die Füße, entschuldige bitte. Ich brauche dich doch gar nicht zur Entschuldigung. Ich entschuldige mich selber. Ich sage das einfach so und fertig. Da bin ich entschuldigt. Toll. Ich schreibe mir eine Entschuldigung. Auch irgendwie so ein merkwürdiges Geschehen. Es kommt nicht mehr darauf an, ob der andere, ob du meine Entschuldigung annimmst. Eigentlich müsste es eine Bitte sein. Entschuldigst du das? Und dann kannst du sagen ja oder du könntest sagen nein. Da müssen wir nochmal drüber reden. Das muss erstmal vorher sauber auf den Tisch kommen, das Ganze. Also nicht einfach so. Wer sich selbst entschuldigt, braucht keine Vergebung. Eigentlich nur die logische Konsequenz. Wenn ich mich entschuldigt habe, brauche ich dich nicht, damit du mir vergibst. Also, was passiert hier? Der Beter, der geht einen anderen Weg. Er nimmt Gott ernst. Gott, du bist heilig, ich bin unheilig, ich bin schuldig geworden. Und ich weiß genau, ich kann mich bei dir nicht entschuldigen. All das schwingt hier mit hinein. Und ich weiß, nur du kannst mir vergeben. Jesus zeigt das auch in anderen Zusammenhängen. Zum Beispiel, als er diesen Gelähmten, der von seinen Freunden durch die Decke herabgelassen wird. Alle wollen sie, dass er geheilt wird. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist die eigentliche Heilung. Das ist das Eigentliche, das Wesentliche, das Wichtige. Das, was Jesus uns auch nahebringen will. Diese Form eines Gesundwerdens. Warten wir darauf, auf Gottes rettendes Wort. Das ist das mit dieser Spannung zwischen Schuld und Entschuldigung. Der Beter, der nimmt mich da unwahrscheinlich an die Hand. Er sagt, ich warte drauf. Ich sehne mich da drauf. Warten ist ja für uns oft nicht so das Tolle. Wenn ich auf etwas warte und kribbelig auf die Uhr gucke, wann geht's denn? Wann komme ich aus dem Wartezimmer? Wann bin ich endlich dran? Wann wird meine Nummer aufgerufen? Und. Oft ist Warten nicht so ganz angenehm. Hier ist es ein angespanntes Warten auf Gottes rettendes, befreiendes, vergebendes Wort. Da sehnt sich jemand nach. Und dann wird er auch genau wissen, Gott hat mich nicht nur gehört, er hat mich erhört. Denn ich bin für Gott das Gegenüber. Das ist das, was ihm am Herzen liegt. Und dieses Bild, was er gebraucht, das ist vielleicht für uns gar nicht mehr so präsent. Mehr als ein Wächter auf den Morgen. Ich muss auch bei mir lange zurückgehen, um da irgendwo Assoziationen zu finden. Jungscharlager, wenn man Nachtwache hatte und dann, oder Zeltwache, die gab es ja auch, als wir noch Zelte hatten, zu denen eingeladen wurde, wo aufgepasst man sich dann freute, wenn es endlich wieder lebendig wurde, hell wurde und ja, man wieder alles sehen konnte. Und nicht nur Geräusche wahrnehmen und sich fragte, was steckt eigentlich dahinter? Also all das. Er sehnt sich danach und seine wichtige Erkenntnis ist, echte Vergebung führt zur Furcht Gottes. Weil ich weiß, Gott vergibt. Er vergibt gerne. Er vergibt mir. Ich nehme Gott ernst. Furcht bzw. Ehrfurcht kommt aus dieser Dankbarkeit, dieser Erleichterung, dieser Befreiung. Sagen Gott, du hast mir vergeben. In Psalm 111 heißt es, Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Sind wir weise? Bin ich weise? Ich glaube oft leider nicht. Und dann habt ihr, glaube ich, wenn wir das mitnehmen, etwas Wichtiges begriffen. Furcht ist ein Staunen, ein dankbares Staunen, ein sprachloses Staunen vielleicht auch, über einen Gott, der die Schuld ernst nimmt, der aber gerne vergibt, der uns gerne freispricht und eben halt, der uns trotz all unserer Schuld und auch zukünftig immer noch annimmt. Im Psalm 32, Vers 5, heißt es dann eben halt von David wieder, ich hatte ja nur die ersten Verse gelesen, dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen Jetzt kommt so die, da geht die Sonne auf. Und du, ja, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Erst dieser Druck und dann ist dieser Druck weg. Endlich frei. Oder ein Vers, den ich auch in einem Kurs auswendig lernen durfte und den ich auch für unwahrscheinlich befreiend halte. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gott wartet auch, dass das Herz aufgeht, dass wir Vertrauen fassen, dass wir das vor ihm ausschütten. Vom Fürchten und Vergeben. Und ein letzter Gedanke, eine letzte Beobachtung, auch wieder so ein paar, weil es immer so eine Seite gibt bei dem Beter, bei uns, bei mir und auf Gottes Seite. Das gehört hier zusammen, das zieht sich hier durch. Auf wen setzen wir denn unsere Hoffnung? Heute würden wir sagen, ja, die Mediziner, die müssen endlich was wuppen. Wir warten auf ein Medikament, wir warten auf einen Impfstoff, auf die Forscher, die dahinter stehen. Ja, das ist sicherlich das eine. Wo ich, auf wen ich keine Hoffnung setze, das sind auf meine lieben Zeitgenossen, auf die Vernunft unserer Mitbürger, dass wir das kapieren, dass wir so mit Corona entsprechend sinnvoll umgehen. Aber hier geht es ja um mehr. Hier geht es um eigentlich etwas viel Tieferliegendes. Für den Psalmbeter ist das keine Frage. Er sagt jetzt von sich aus, guckt er nämlich jetzt zu Israel hin. Er sagt, Leute, mit meinen Worten gesagt, Leute, setzt eure Hoffnung doch auf Gott. Bleibt nicht bei euch, sondern ich habe etwas gelernt. Und das könnt ihr auch lernen für euch. Setzt eure Hoffnung auf Gott. Und das Wort, um was es hier geht, das hat eine ganz tolle, einfache Bedeutung vom Hebräischen her. Eine Schnur spannen. Und ich würde das so frei übersetzen. Mach dich bei Gott fest. Da hast du einen sicheren Halt. Da gehörst du hin. Da brauchst du deine Schnur der Hoffnung zu Gott hin. Und ich weiß, das sagt sich so leicht, lebt sich so schwer. Denn wie oft hat das auch in der Geschichte des Volkes Israels alles andere als geklappt. Hoffnung auf Gott zu setzen, oh weia. Wie oft war das so, dass man versuchte, das selber zu wuppen? Wie oft hat man paktiert, mal mit den Ägyptern, mal mit dem Volk, mal da, aber Gott nicht. Wie oft versuche ich das aus eigener Kraft? Ich selber. Ich schaffe das. Ich will es packen. Wie groß ist die Versuchung, mich selber frei nach Münchhausen aus dem Schlamassel rauszuziehen? Es ist ein gefährlicher Selbstbetrug, zumindest in Sachen Schuld und Versagen. Und die Geschichte eben halt des Volkes lehrt uns, dass es immer wieder da zur Veränderung gekommen ist, wo Gott sozusagen diese Schnur festgehalten hat, wo Gott einen Anfang gemacht hat, wo Gott Veränderungen herbeigeführt hat, ob es nun per Herz ist, ich will euch ein neues Herz geben, wo Gott selber etwas getan hat. Und das, was hier steht, das Stichwort Erlösung, eigentlich steht hier Loskauf. Gott kauft los, Gott kauft frei. Und vielleicht ist das für uns ganz weit weg, aber es geht hier um Sklaverei. Da, wo Menschen versklavt sind, wo sie sich in der Freiheit sehen und normal eben halt darauf angewiesen waren, dass irgendjemand in die Bresche gesprungen ist und das Geld bezahlt hat, auf den Tisch gelegt hat und diesen Sklaven befreit hat. Ein Bild, was sich im Römerbrief, gucke da, wiederfindet. Der Loskauf, das, was Jesus für uns getan hat. Das meint Loskauf. Das ist also grenzüberschreitend. Altes, Neues Testament. Hier finden wir Evangelium im Alten Testament. Und zwar in einer 100-0% Form. Gott macht 100% und Christian Pasch macht 0%. Ich kann keinen Cent dazu beisteuern. Gott schafft die Erlösung ganz allein. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor allem Urteil, vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Fällt euch was auf? Ich hatte erst Römer 3, 23. Alle haben sie gesündigt. Der gehört dazu. 3, 24, was ich gerade gelesen habe. Ganz unverdient, aus reiner Gnade befreit uns Gott. Oder genauso, da hatte ich auch den ersten Teil, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der zweite Teil, Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt, das, was uns hier begegnet, in diesem grandiosen Psalm, ist ein Vorgeschmack auf die Freiheit der Kinder Gottes. Ein Vorgeschmack dessen, was passieren kann. Und immer wieder, und das ist das Tolle an dem Psalm, wir sind ja nicht so einmal Psalm, wie so ein einmal Handtuch oder irgend so etwas. Nein, zur Wiederverwendung, immer und immer wieder zu sagen, ja, da erlebst du das. Du bist vielleicht immer wieder da unten. Dann geh die Schritte mit. Und du wirst erleben, du landest in Gottes Gegenwart. Du brichst zur Freude durch. Du erlebst den Tagesanbruch. Gott hört deinen Schreien, deine Not und du begegnest Gottes Liebe. Und deshalb macht nämlich auch, ich habe das bisher bewusst vermieden, aber eigentlich zählt dieser Psalm auch zu den sogenannten Bußpsalmen. Ich hätte nur Sorge, dass bei euch gleich eine Jalousie runtergeht. Weil Buße, das ist so ein Unwort, so ein frommes Unwort. Aber Buße meint eigentlich ja, ich bin in der Sackgasse, Leute. Ich komme da vorne nicht weiter. Buße heißt Umkehr. Ich wende mich um und entdecke Gott ganz neu. Ich darf umkehren. Stellt euch mal vor, ihr hättet ein Auto, was nur geradeaus fahren könnte. Und vorher nie wieder, Rückwärtsgang gibt es nicht. Biege geht nicht. Nur geradeaus. Was machst du denn, wenn da die Wand ist? Und genau das begegnet uns hier. Ich kann umkehren. Und deshalb ist auch, wir verwenden ja dann eher den Begriff der Seelsorge, dass Gott sich um dein Wohlergehen, um mein Wohlergehen sorgt und sagt, klar, du kannst neu mit mir anfangen. Immer und immer wieder aufs Neue. Deswegen bieten wir auch Gesprächsmöglichkeiten an. Aber wichtig ist erst einmal, schütt dein Herz bei Gott aus. Und oft ist es gut, einen Zeugen zu haben. Einen Zeugen, der mir auch diese Vergebung zusprechen kann. Noch einmal der Psalm als Ganzes, ich lese ihn jetzt nicht nochmal, aber einfach, um ihn euch nochmal vor Augen zu stellen. Ein Psalm, der eigentlich im Chaos dunkel beginnt und dann endet in dem Bild der aufstrahlenden Sonne. Das muss man mal auf sich wirken lassen und neu wirken lassen. Der unten im Dunkel beginnt und dann oben in Gottes Liebe ankommt. Ich bete jetzt gleich mit uns und hinterher hören wir einen Versuch, ein altes Lied von Martin Luther, weil den das so bewegt hat. Ich durfte es im Konfi lernen, aus tiefer Not schreie ich zu dir, das etwas ja, in unsere Zeit mit hineinzubringen, musikalisch. Vorher bete ich aber. Jesus Christus, hab du von Herzen Dank, dass du derjenige bist, der all das, was wir hier eben gehört haben, durch dein Leben, durch dein Leiden und Sterben am Kreuz abgedeckt hast. Denn vorher ging es nur um Tiere. Und jetzt geht es um dich. Du bist Herr des Lebens. Du hast dein kostbares Blut und dein kostbares Leben für uns Menschen gegeben, damit das nicht Buchstabe ist, sondern damit jeder von uns aus dieser Schuldverstricktheit Freiheit erleben darf, Freude erleben darf, Vergebung erleben darf. Ich danke dir für diesen wunderbaren Psalm, der mich aus der Tiefe herausführt, in die Freiheit, ins Licht, in deine Nähe. Danke, dass es wirklich an jedem Tag neu gilt. Hilf du es mir zu buchstabieren und hilf du mir, das auch zu leben, für mich, aber auch für andere, dass wir das anderen in gleicher Weise auch weitergeben können, da wo andere schuldig geworden sind oder wir an ihnen. Hilf du zu dieser Freiheit, zu diesem Licht, zu diesem Leben mit dir. Du bist das Leben und du willst leben. Hilf du uns dazu. Amen. Lass das ruhig stehen, Michael. Wenn du es hinkriegst, dann kann man das doch mal so mit verfolgen.